Hallo, liebe Nebensprechen-Adventskalender-HörerInnen. Hier melden sich heute für euch die Kulturpessimisten. Ich bin die Becky und mit mir hier auf der Couch vor dem Fernseher mit Lebkuchen und Glühwein eingemummelt haben sich der Christopher.
Hallo.
Und der Erik.
Ho, ho, ho.
Und wie ihr euch schon denken könnt, werden wir heute wie immer über Filme sprechen. Ansonsten tun wir das ja bei den Kulturpessimisten, also bei unserem Hauptpodcast über aktuelle Filme und Serien. Und dann haben wir noch einen zweiten Podcast, wo wir normalerweise über Klassiker der Filmgeschichte sprechen, mit Gästen, die die zu uns mitbringen und sich selber überlegen, warum das für sie ein Klassiker der Filmgeschichte ist. Und wir haben uns überlegt, heute bringen wir drei uns gegenseitig unsere Klassiker der Weihnachtsfilmgeschichte mit und erzählen euch ein bisschen was darüber, warum das unsere Lieblingsweihnachtsfilme sind. Erstmal ganz allgemein, Jungs, wird bei euch an Weihnachten zu Hause viel Filme geguckt?
Also bei uns gar nicht so sehr Filme geguckt. Also meine Oma guckt halt immer Der kleine Lord, aber ansonsten ist da nicht so viel mit Filmen gucken. Und dann halt am Heiligabend dann die üblichen Verdächtigen, Familie Heinz Becker und sowas, aber das sind ja eher Serienepisoden und auch Loriot würde ich eher als Serienepisode empfinden, also Hoppenstedt.
Ja, bei uns ist auch immer ganz groß Weihnachten bei Heinz Becker, auf Allerheilige, Heilige Abend. Das ist schon ein Klassiker. Mhm. Aber Filme, also früher als Kind hat man irgendwie vielleicht mal Sissi geschaut oder drei Haselnüsse für Aschenbrödel, aber jetzt, wo ich und mein Bruder erwachsen sind, eher weniger.
Wie ist es denn bei dir? Also bei uns, ja, bei uns ganz schön, was heißt viel, aber also schon, es gibt ja jetzt seit ein paar Jahren immer auf der ARD diese neu gedrehten Weihnachtsfilme, jedes Jahr Weihnachten kommen neue dazu, davon gucken wir eigentlich immer ein oder zwei. Und immer wenn ich Heiligabend aus der Christmette nachts nach Hause komme, guckt mein Vater auf jeden Fall gerade Stirb langsam im Fernsehen. Also auch das passiert bei uns. Und ansonsten gucken wir einen Film immer, über den ich später auf jeden Fall noch reden will.
Ach stimmt. Und meine Mutter guckt natürlich immer die drei Haselnüsse.
Die drei Haselnüsse, wobei ich die eher irgendwann im Advent schon gucke. Da gibt es ja jedes Jahr regelmäßig so Übersichten mit sämtlichen Daten, an denen dieser Film in der Vorweihnachtszeit läuft. Und meistens läuft er ja auf 10 Sendern insgesamt 15 Mal und irgendwie einmal kriegt man ihn bestimmt mit.
Ja.
Genau. So, nun aber zu unseren persönlichen Klassikern der Weihnachtsfilmgeschichte. Erik, welchen Film hast du uns denn mitgebracht?
Also ich habe da wieder einen von meinen, der kleine Erik sitzt freitags abends vor Super RTL und guckt da die Zeichentrickfilme Film mitgebracht. Und zwar die Zeichentrick-Umsetzung von Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Ja, ne? Charles Dickens ist das. Ja. Die da auch jedes Jahr quasi in Super RTL im Adventsprogramm kam, neben ganz vielen anderen Zeichentrickfilmen, zum Beispiel wie der Teddy, den keiner wollte und so. Aber für mich ist das immer der Film gewesen, der so das Weihnachtsgefühl am besten vermittelt hat von denen, die da so kamen. Und ich find die Geschichte gut erzählt mit dem alten Scrooge, der sich auf das Weihnachtsgefühl gar nicht einlassen konnte oder wollte und das alles als Humbug abgetan hat und dann quasi von den drei Geistern der Weihnacht, also der vergangenen Weihnacht, der heutigen Weihnacht und der zukünftigen Weihnacht heimgesucht wird in der Nacht und dadurch dann ja seine Meinung ändert. Mhm. Und das fand ich immer sehr schön. Und ihr?
Ich habe ja ehrlich gesagt den Film, ich, maximal einmal komplett gesehen in meinem Leben. Schande über mich. Aber die Geschichte ist mir natürlich durchaus bekannt. Und ich glaube, in meiner Jugend waren wir bestimmt 4 oder 5 Mal mit der Schulklasse in einer Theateraufführung von der gleichen Geschichte. So in der Vorweihnachtszeit, die dann irgendwo in Lüneburg oder Umgebung von irgendwelchen Laientheatergruppen oder auch professionellen Theatergruppen aufgeführt wurden. Und von daher kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, dass das ein Film ist, den man mit der Weihnachtszeit verbindet, auch wenn ich ihn gar nicht so gut kenne eigentlich.
Und ist auch von der Musik sehr schön. Also hat so ein paar schöne Lieder, der Film.
Aha, muss ich mir vielleicht mal anhören.
Ja, ich kenne, glaube ich, auch die, ich glaube, es gibt auch eine Version mit den Muppets, oder?
Ja, gibt's auch.
Es gibt mehrere Versionen, ja. Es gibt ja auch eine Version mit Bill Murray.
Ja, genau. Und es gibt noch eine 3D-animierte Disney-Version.
Aber über die wollen wir jetzt nicht reden, oder?
Nee, genau.
Okay. ich habe noch ein aktuelles Gutzele dazu, beziehungsweise Weihnachten, ein aktuelles Plätzchen. Es kommt nämlich 2017 ein Film ins Kino, der heißt The Man Who Invented Christmas, wo es quasi um die Geschichte geht, dass Charles Dickens verzweifelt versucht, A Christmas Carol zu schreiben, aber partout nicht quasi vorankommt, also eine Schreibblockade hat und aber noch bis vor Weihnachten quasi das Manuskript abgeben will und dann quasi mit seinen Figuren ringt. Also er schreibt dann quasi Ebenezer Scrooge und dann taucht quasi diese Figur in seinem Büro auf und er kämpft dann sich sozusagen mit diesem Buch ab. Also ich fand der Trailer sehr schön, weil das so eine sehr reale Darstellung von dem Schreibprozess ist, dass man wirklich mit den Figuren kämpfen muss. Und ich habe den Trailer schon gesehen und es scheint sehr spannend zu werden. Charles Dickens wird hier von Dan Stevens gespielt, den ja Downton Abbey-Fans wahrscheinlich kennen dürften. Genau, also wer auf einen aktuellen Film quasi als Pendant dazu Lust hat, The Man Who Invented Christmas.
Ja, und ich habe noch einen letzten Metagedanken über diese ganzen Filme, die da liefen. Und zwar, mir ist es dabei aufgefallen, als ich jetzt nochmal so die Tage über die verschiedenen Filme nachgedacht habe, dass die zwar alle ganz schön sind und ganz liebevoll, aber dass die alle irgendwie mehr oder weniger so einen traurigen Unterton haben oder ja, auch bei manchen Sachen, wenn man schärfer drüber nachdenkt, auch im Hintergrund ja eine schlimmere Geschichte haben, sei es Rudolf oder sei es ja der Teddy, den niemand wollte, da ist immer so was Melancholisches mit drin.
Mhm. Das stimmt. Mein Deutschlehrer würde, also damals, Herr Sieghaus, viele Grüße, falls Sie das hören, der hat immer in diesem Zusammenhang auf die Wortherkunft des deutschen Wortes gemütlich hingewiesen, weil er meinte, wir wollen es uns ja Weihnachten zu Hause alle immer besonders gemütlich machen und das Deutsche ist die einzige Sprache, wo das, was dieses Wort aussagt, mit dem Substantiv Gemüt verbunden ist. Und dass es ganz interessant ist, was Gemütlichkeit im Zusammenhang mit Weihnachten für uns eigentlich bedeutet und welche traurigen Geschichten, die aber reale Lebensrealitäten sind, wir damit ausblenden, damit unsere Gemütlichkeit nicht zerstört wird. Daran muss ich auch immer denken bei der Weihnachtsgeschichte auf jeden Fall.
Ja, sehr schön.
Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Klassiker der Weihnachtsfilmgeschichte. Christopher, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich verbinde, also so, als die Frage aufkam, Weihnachtsfilm, ist mir sofort Der kleine Lord eingefallen, natürlich. Natürlich. Oder im englischen Original Little Lord Fauntleroy. Und da muss es ja schon beim Namen losgehen, weil Lord Fauntleroy ist ja schon fast ein stehender Begriff für den kleinen Lord. Also ich habe da schon öfters irgendwie in anderen popkulturellen Sachen gehört, wenn jemand sich so aufführt wie halt ein kleiner Lord, dann nennt man ihn kurz Lord Fauntleroy und jeder weiß, was gemeint ist. Und die Geschichte, es geht um, es spielt 1872 und der 8-jährige Cedric Errol lebt mit seiner Mutter in New York und bekommt dann einen Brief, dass sein Vater ist verstorben, aber war Engländer und sein Großvater ist Sir ist Earl of Dorincourt. Und der kleine Cedric soll jetzt den Titel Lord Fauntleroy antreten und mit seiner Mutter nach England ziehen und quasi der Erbe dort werden. Und da die beiden sehr ärmlich sind und dass das irgendwie auch Geld verspricht, reisen sie nach England und treffen dort auf den Earl of Dorincourt, einen sehr verknöcherten, verbitterten alten Mann, am Anfang gespielt von Sir Alec Guinness, den man ja wahrscheinlich kennt. Und es geht darum, dass er sein Erben dann sehr schnell lieb gewinnt, also den kleinen Cedric, aber gegen die Amerikanerin, also Cedrics Mutter, gewisse Animositäten hegt und sie darf nicht im Schloss wohnen. Und es geht dann quasi darum, dass der kleine Junge diese Familie zusammenbringt. Und dann gibt es auch eine Geschichte mit einer anderen Liebschaft von seinem verstorbenen Vater, die dann auch irgendwie Erbansprüche hegen. Dann ist es irgendwie eine ganz große Frage, darf er auf dem Schloss bleiben? Und dann natürlich geht es am Schluss alles gut aus und es endet mit einem großen Fest im Schloss, wo ein großer Weihnachtsbaum steht, viele Geschenke und es hat so ein ganz weihnachtliches Feeling. Patrick Stewart, sehe ich gerade, spielt auch mit, also ist auch sehr gut besetzt und ist einfach ein wirklich herzerwärmender Film, auch wirklich sehr kitschig, weil dieser kleine Cedric sehr der typische 8-jährige Junge ist, der keinen schlechten Gedanken je in seinem Leben gehabt hatte, sondern nur
das. Und dieser süße Prinz Eisenherz-Haarschnitt. Genau. Ach, wie goldig. Genau.
Mittlerweile ist der Schauspieler Ricky Schroeder in der NRA. Also, wie es halt so oft ist mit Kinderstars, landen an fragwürdigen Plätzen. Aber der Film ist wirklich sehr herzerwärmend. Produziert von der BBC. Das erste Mal ausgestrahlt in Deutschland 1982.
Aber guckst du den wirklich heute noch oder ist der eher aus melancholischen Gründen für dich mit Weihnachten verknüpft?
Naja, also klar aus melancholischen Gründen, aber ich würde mir den heute auch nochmal anschauen, so im Kreise der Liebsten. Aha.
Ich glaube, ich könnte den heute nicht mehr gucken, ehrlich gesagt.
Ironisch.
Ja, und ich bin ja auch gut darin, ironisch Fernsehen zu gucken, so ist es ja nicht. Aber irgendwie, also den habe ich auf jeden Fall viel öfter gesehen als die Weihnachtsgeschichte von Erik. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es reicht.
Wobei es von den grundlegenden Motiven ja zum Teil in die ähnliche Richtung schlägt. Also haben wir ja auch wieder so einen unterkühlten alten Mann, der dann quasi eines Besseren belehrt wird.
Mhm, das stimmt. Und die drei Geister sind der kleine Lord.
Aber
man könnte jetzt behaupten, da zieht sich halt so ein Weihnachtsthema durch.
Mir geht es bei dem Film halt auch so, also
ja, klar,
ich kann ihn nicht mehr wirklich, ich kann ihn wirklich nicht mehr so gut sehen irgendwie, weil man es einfach zu oft gesehen hat. Das Argument hatte Stefan irgendwann mal in einer Kultpestfolge gebracht und so geht es mir bei dem Film halt auch.
Also es ist nicht so, dass ich erinnere mich schon gerne daran zurück, wie ich ihn als Kind gesehen habe. So ist es nicht. Ne? Also es ist kein Film, wo ich jetzt irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlage und sage, wie kann es der ins Weihnachtsfilm-Kultgut geschafft haben? Überhaupt nicht. Aber irgendwie reizt mich gerade so gar nichts, den mal wieder zu gucken. Aber der Junge ist auf jeden Fall süß.
Ja, aber auch ein bisschen sehr kitschig, ja. Dadurch halt.
Ja. Ja, sie holen ja dann auch noch seine Freunde aus New York nach England. Das war ja auch noch diese Geschichte, dass sie da diese zwei Typen noch dazu holen. Also es ist ein wirklich sehr kitschiger Film. Aber ich mag ihn.
Comfytainment.
Bleiben wir beim Thema Comfytainment. Becky, was ist denn dein Weihnachts-Comfytainment?
Ja, jetzt kommen wir zu etwas, was vielleicht vom Thematischen her nicht so 100% nur Weihnachten ist, aber für mich untrennbar von Weihnachten ist, weil wir das immer gucken. Also in meiner Familie ist erst Heiligabend, wenn Michel war. Also Michel aus Lönneberger, der im Original Emil heißt und von Astrid Lindgren geschrieben wurde. Und jedes Jahr an Heiligabend, ich tippe mal so um 13 Uhr rum, läuft auf dem ZDF Michel in der Suppenschüssel. Was so eine Art Kombination aus drei Folgen der Michel-Serie, glaube ich, ist. Also es geht los mit Michel in der Suppenschüssel und da liege ich schon jedes Jahr wieder vor Lachen unterm Tisch, wie er diesen Kopf da reinsteckt und nicht wieder rauskriegt. Und worüber man bei Michel immer lacht, ist ja selten Michel selbst, sondern immer wie sein Umfeld so auf das reagiert, was er da tut, und über seinen Vater, der dann am Ende glaubt, beim Arzt Geld gespart zu haben, als die Schüssel zerdeppert wird, weil der Arzt hat eigentlich doch viel mehr Geld gekostet hätte. Da könnte ich mich immer wegschmeißen. Und der zweite Handlungsstrang ist dann noch der, wo er seine Schwester Ida die Fahnenstange hochzieht und alle Menschen aus Katult zu einem großen Fest auf den Hof eingeladen sind. Und Michel muss dann natürlich wie immer deshalb in den Schuppen und wird eingesperrt und schnitzt dort an seinen Figuren und klettert dann aber rüber in den anderen Schuppen und isst die ganze leckere Wurst auf, die für Frau Petrell gedacht war. Das ist auch sehr lustig. Und dann zum Schluss kommt immer die Folge, als Michel ein Held wurde. Und die hat ja dann auch so eine Weihnachtsgeschichte. Also da ist dann der Winter in Katult und Michels Eltern gehen Weihnachten in einen anderen Ort und am nächsten Tag sollen eigentlich alle zu ihnen kommen. Und Michel geht dann mit Alfred, dem Knecht des Hofs, zu dessen Großvater ins Armenhaus und stellt fest, dass es den Leuten dort allen so schlecht geht, dass er das ganze Essen, was bei ihm zu Hause ist, bereit macht und sie die Leute aus dem Armenhaus holen, um bei ihnen ein Weihnachtsfest zu haben und einmal sich satt essen zu können. Und das tun die dann auch und machen eine sehr lustige Fahrt auf dem Schlitten wieder zurück in dieses Armenhaus. Und ja, es ist einfach herzallerliebst und wir gucken das immer. Und erst wenn das vorbei ist und wir dann unseren Kuchen essen, dann ist bei uns Weihnachten.
Es ist sehr lustig. Ich kenne diese Geschichten alle, aber ich habe die nie gesehen, weil ich hatte die alle als Kassetten. Also ich habe Michael aus Lönneberge mal als Kassette gehört.
Aha, und das habe ich nie. Sind das auch so Kassetten, die dann den Ton von einer Filmfassung einfach abgenommen haben?
Ja, genau, mit dann noch so einem Offsprecher, der dann noch manche Stellen erzählt. Solche hatte ich anscheinend ganz viele. Also ich habe Fluch der Karibik 2 auch so gehört.
Ich finde es auch Michael, ganz
cool. Ja, sag du.
Michael aus Lönneberger war irgendwie nie so mein Ding. Also wenn man das jetzt mal so vergleicht, also es gibt ja quasi noch, man könnte ja sagen, die weibliche Version ist Pippi Langstrumpf. Gut, man kann da diskutieren, ist natürlich ein bisschen anders angelegt. Aber
Pippi ich Langstrumpf würde eher sagen, war, Lotta ist die weibliche Version.
Pippi Langstrumpf war eher dann immer mein Go-To-Astrid Lindgren-Ding.
Aber die läuft ja nicht Weihnachten. Michel läuft immer Weihnachten.
Ja.
Also bei euch war das noch nie ein Thema, das an Heiligabend zu gucken?
Nee, so gar nicht.
Tja.
Nee.
Ihr was verpasst.
Aber ich finde halt die Sachen, die da vorkommen, so schön. Also Mäusefallen, Suppentöpfe, das sind so Sachen, die gibt's ja heute gar nicht mehr.
Also Krebse, lebende Krebse in der Schüssel, die dann durch die Wohnung krabbeln und den Vater in den Zeh beißen und sowas.
Ja.
Herrlich.
Also so, da kann man ja auch Kindern so ganz viel erklären. Also welche Kinder wissen heute noch, was ein Nachttopf ist und ein Schuppen und ein Knecht, und das war so, also war schon ein bisschen so, dass das Glandleben hat es ein bisschen erklärt.
Ja. Und was ich tatsächlich vermisse an dieser Zusammenstellung, die immer Heiligabend läuft, ist, meine Lieblings-Michel-Folge ist eigentlich die mit den Schnapskirschen, wo Michels Mutter Schnaps macht und Michel soll die Kirschen auf den Kompost bringen und dann probiert er die aber zusammen mit seinem kleinen Schwein. Und die beiden sind dann irgendwann total beschwipst und talken so durch die Gegend und schlafen dann am Ende ihren Rausch aus. Und die, also ich träume seit Jahren davon, dass diese Folge auch mal im Heiligabend-Ensemble mitläuft, weil das war einfach so lustig mit diesem talkenden Schwein.
Wir haben ja in unserer Familie eine ganz eigene Schweinestory, weil meine Oma hatte auch ein eigenes Schwein früher als Kind oder als Jugendliche nach dem Krieg hat halt die Familie ein Schwein und das haben sie sowieso ein Haustier halt behandelt und dann sind sie halt mit dem Schwein an den Baggersee gegangen, schwimmen und das Schwein lag da halt so in der Sonne den ganzen Tag und hatte dann halt am Abend Sonnenbrand und dann musste der Tierarzt gerufen werden, um zu klären, was jetzt mit diesem Tier passieren soll, ob das jetzt notgeschlachtet werden muss, weil das ja so extrem Sonnenbrand hat. Aber dann hat man es einfach nur mit einer Creme eingerieben und dann ging es gut. Aber das Schwein hat halt dann Sonnenbrand. Das hatten wir auch nicht so oft.
Mhm. Aber ich könnte noch, kann ich noch was anderes
nennen?
Unbedingt,
klar.
Weil wir haben ja jetzt so über Filme geredet, aber bei mir hat sich jetzt auch so über die letzten Jahre so eine persönliche Tradition noch eingerichtet. Immer am 21. Dezember das eine Doctor Who Christmas Special zu gucken. Da gibt es ja auch jedes Jahr ein neues quasi und die sind auch mehr oder weniger gut immer. Aber ich gucke am liebsten das mit dem 11. Doktor mit Abigail und was ja quasi auch so ein A Christmas Story Vibe hat mit Michael Gambon als Catherine Sardik.
Kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Wie hieß denn die Folge?
Wie heißt denn die Folge? Gute Frage. Das ist auf alle Fälle die. Das ist auf alle Fälle die mit den Fischen in den Wolken.
Ich habe das Gefühl, Christopher muss sie dieses Jahr mal wieder gucken.
Ja, ich auch.
Ich glaube, die heißt wirklich A Christmas Carol oder sowas.
Du meinst The Christmas Invasion? Nee.
Nee.
The Runaway Bride, Voyage of the Damned. End of Time, The Next Doctor. Ah, tatsächlich, A Christmas Carol.
Ja, A Christmas Carol, genau. Das ist noch Amy und Rory-Zeit.
Ah, das ist das die mit diesem, wo er in dieser Kammer liegt?
In dieser Kammer?
Ah, ja, oh, ja, die ist gut. Ich erinnere mich. es fällt mir wie Schuppen aus den Haaren.
Ja, die mit Michael Gambon, genau.
Wer ist Michael Gambon?
Der zum Beispiel auch Dumbledore spielt.
Ja, gut, ohne Bade kenne ich
den nicht. Der in der Folge Catherine Sardik spielt, also den
ja,
alten.
Ja, ich erinnere mich, ja, die Folge ist sehr gut. Aber ich bin auch sehr gespannt auf die Folge, die jetzt kommt, wo er dann wie heißt der, der auch Finch gespielt hat. Ich weiß immer nur, dass er Finch gespielt hat, aber ich weiß nicht, wie er heißt.
Warte. Ja, kurz. Der aus halt Adventures in Space and Time.
Venture.
Oder den meinst du doch?
In Space and Time, ja.
Der den ersten Doktor in
David
der Doku spielt.
Genau.
Und jetzt das den ersten Doktor ja, halt in Doctor Who.
Ja. Das finde ich ja den geilsten Kniff, den sie je gebracht haben, dass sie jetzt sozusagen den ersten Doktor nochmal zurückbringen können, weil sie gemerkt haben, dass David Bradley William Hartnell sehr gut spielen kann. Und jetzt spielt sozusagen David Bradley William Hartnell, der den ersten Doktor spielt. Und jetzt treffen sozusagen Peter Capaldi und William Hartnell, also der älteste Doktor und der älteste Doktor. Einmal vom, also ihr wisst, was ich meine. Treffen aufeinander und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende von dieser kleinen Spezialausgabe der Klassiker der Filmgeschichte angekommen. Und falls ihr auch irgendwelche Klassiker der Weihnachtsfilmgeschichte habt, weil die bei euch immer geguckt werden oder weil die für euch untrennbar mit Weihnachten verknüpft sind, könnt ihr uns ja vielleicht antwittern oder hier bei Ralf im Blog einen Kommentar hinterlassen und dann hoffen wir, dass wir euch ein bisschen in Vorweihnachtsfilmstimmung bringen konnten mit dieser Episode. Ja. Und wünschen euch noch viel Spaß beim weiteren Adventskalender.
Ja, und wir wünschen euch eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr dann später.
Das sowieso. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.